schöner wohnen.
Der Podcast zur Wohnungsfrage. Mit Philipp Möller
und Niklas Schenker. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Schöner Wohnen. Heute in neuem Umfeld mal wieder. Letztes Mal in Brüssel, heute hier. Wir wollen heute quasi ein erstes Jubiläum feiern oder beziehungsweise uns mal genauer damit beschäftigen. Denn jetzt vor kurzem ist die schwarz-rote Koalition in Berlin, der schwarz-rote Senat, ein Jahr im Amt.
Happy Birthday, kann
man sagen. Happy Birthday. Und wir wollen heute darüber sprechen, ja, was hat sich eigentlich in dem letzten Jahr so zugetragen? Was hat Schwarz-Rot so auf den Weg gebracht? Vielleicht steigen wir ein mit der Frage, wenn du ein Jahr Schwarz-Rot Wohnungspolitik beschreiben würdest, was fällt dir dazu ein?
Also ich glaube, dass man vielleicht schon sagen kann, dass Schwarz-Rot jetzt das Thema Wohnen nicht zur allergrößten Priorität macht. Ich glaube, da haben wir auch schon mal ganz am Anfang drüber gesprochen, dass das ja auch ein bisschen die Frage war, es stand ja lange im Raum, Franziska Giffey wird die jetzt Bausenatorin und sie hat jetzt Wirtschaft übernommen, wo man jetzt sagen kann, da macht man, glaube ich, nichts falsch, weil da gibt es einfach auch nicht so viel zu regulieren und zu regeln. Schwarz-Rot macht schon irgendwie Dinge, also von wegen schneller Bauengesetz und solche Sachen und kündigen da viel an, aber es gibt auch schon extrem viel Kritik und ich glaube, es gab letztens so eine gute Überschrift über einen Taz-Artikel, Koalition Lehrer versprechen und irgendwie beschreibt es, finde ich, auch ganz gut. Also ich habe jetzt eher das Gefühl, dass Schwarz-Rot selber weiß, dass es eher so den Stillstand, sie eher so den Stillstand organisieren und dabei auf doch durchaus auch Gegenwehr stoßen. Aber ich glaube, man muss auch sagen, aber da steigen wir wahrscheinlich gleich auch noch genauer drauf ein, dass es jetzt gerade auch nicht der Zeitpunkt ist, wo jetzt die riesengroßen Mietenproteste etc. gerade stattfinden, sondern es ist gerade alles so ein bisschen, ja, weiß ich nicht, vielleicht so ein bisschen Tritt auf der Stelle, habe ich das Gefühl.
Bei den Mietenprotesten, da gehen wir, glaube ich, gleich auch nochmal drauf ein, denn es gibt ja tatsächlich in ein paar Wochen eine Mietenwahnsinn-Demo, die hoffentlich auch ein bisschen größer wird als in den letzten Jahren. Aber wenn ich, glaube ich, auf den Punkt bringen würde, dann würde ich sagen, schwarz-rote Wohnungspolitik ein Jahr ist im Endeffekt, ja, Tristesse. Also ich finde es langweilig ein Stück weit, weil Berlin war unter R2G, auch wenn nicht immer alles richtig und toll und super radikal war, trotzdem ein Stück weit ein Experimentierfeld. Und es wurden halt Sachen ausprobiert.
Auch interessant.
Genau, interessant. Ja. Und ich glaube, irgendwie die wohnungspolitische Welt hat ein Stück weit nach Berlin geschaut und es konnten sich alle auch vielleicht ein bisschen daran echauffieren, aber auch vielleicht irgendwie sagen, okay, da geht's irgendwie nach vorne. Und Schwarz-Rot ist, ja, macht Wohnungspolitik wie in Nordrhein-Westfalen, wie in Saarland und und in Hessen. Also Deregulierung, ja. Man will ein Stück weit sozusagen mehr Markt ermöglichen, macht auch ein bisschen was aktive Wohnungspolitik, aber es ist relativ langweilig, finde ich. Und das passt natürlich auch zu der Annahme oder auch das, was sich ja gezeigt hat, dass das jetzt auch nicht unbedingt das absolute Top-Thema ist. Und da geht man dann eben natürlich auch keine Experimente ein. Also deswegen, ich würde sagen, ein Jahr schwarz-rote Wohnungspolitik ist irgendwie so die Wiederkehr der immer gleichen Langeweile.
Ja, und es ist fast ja überraschend, könnte man sagen, weil zumindest sich im Koalitionsvertrag ja auch noch ein paar durchaus auch interessante Ansatzpunkte gefunden haben. Also sowas wie Schwarz-Rot will ein Wohnraumsicherungsgesetz einführen. Da wird jetzt am Ende auch gar nichts kommen. Und auf Nachfrage, das war letzte Veranstaltung, hat Katrin Schmidberger von den Grünen erzählt. Da hat sie dann den Senat nochmal gefragt und das war jetzt ein hochrangiger Mitarbeiter aus der Senatsverwaltung und der wusste gar nicht, worüber sie spricht. Ja. Nach der Frage Wohnraumsicherungsgesetz. Und ich glaube, das beschreibt es auch irgendwie nochmal ganz gut. Und ansonsten, wie du gesagt hast, ja, also es geht um Deregulierung, was das Bauen angeht. Es ist wirklich ganz einseitig die Frage von Bauen, 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 die jetzt hier weiter groß im Vordergrund steht. Und dann ist es, glaube ich, eine große Frage von Ablenkungsmanöver. Wir haben ja auch eine ganze Folge zur Frage Tempelhofer Feld aufgenommen. Und das wird jetzt wahrscheinlich auch nochmal ein größeres Thema, will der Senat zumindest wahrscheinlich, um auch wirklich vom eigenen Scheitern an anderer Stelle einfach abzulenken. Aber vielleicht ist es ja auch ein guter Punkt, um da einzusteigen. Also heute in der Folge wollen wir gar nicht jetzt über alle Themen, die es gibt, sprechen, sondern haben uns so ein paar rausgegriffen. Und vielleicht kann man ja mal damit einsteigen, was bei den landeseigenen Wohnungsunternehmen passiert ist. Da haben wir, glaube ich, auch schon mal eine ganze Folge zu gemacht. Da ist es ja so, dass es eine sogenannte Kooperationsvereinbarung gibt zwischen dem Senat und den 6 landeseigenen Unternehmen in Berlin, die zusammengenommen 360.000 Wohnungen bewirtschaften. Also das sind roundabout 20%. Das ist schon wirklich einfach eine richtig wichtige Geschichte. Und man sicherlich sagen kann, unter Rot-Grün-Rot waren die hochreguliertesten kommunalen Wohnungsbestände Deutschlands. Mit irgendwie 2/3 der Wohnungen gehen an WBS-Berechtigte. Es gab in der Corona-Pandemie einen Mietenstopp. Dann gab es auch nochmal infolge der Energiepreiskrise einen Mietenstopp, ein Kündigungsmoratorium. Die Zahl der Zwangsräumungen ist drastisch nach unten gegangen unter linker Regierungsbeteiligung. Und jetzt hat vor allem ein Thema zu Beginn des Jahres dort für Furore gesorgt und auch für ein bisschen Protest. Und das waren Mieterhöhungen für 180.000 landeseigene Wohnungen. Also bei jeder zweiten landeseigenen Wohnung gab es eine Mieterhöhung. Das waren einerseits die regulären Mieterhöhungen nach BGB, also ganz klassischem Mietpreisrecht. Und dann war es aber auch so, dass der Mietendeckel ja vorgesehen hatte, also die Älteren unter euch werden euch noch erinnern, dass der Berliner Mietendeckel neben dem Mietenstopp ja auch eine Mietabsenkung vorgesehen hat. Und auch bei den landeseigenen Wohnungsunternehmen wurde eine ganze Reihe an Mieten abgesenkt auf Mietobergrenzen. Und als der Mietendeckel dann gekippt wurde vom Bundesverfassungsgericht, wurden die alten Mieten aber nicht einfach wieder eingesetzt, sondern es gab so einen sogenannten Mietendimmer, der dann eingeführt wurde, was also im Grunde hieß, die durch den Mietendeckel abgesenkten Mieten wurden nur sehr langsam wieder an die eigentliche Miete, die davor galt, herangeführt. Und jetzt wurden die mit einem Schlag wieder auf die Vor-Mietendeckel-Miete herangeführt. Bisschen kompliziert, bedeutet aber ein konkreter Einzelfall, der mir jetzt sofort in Erinnerung ist, Klausener Platz-Kiez in Charlottenburg, Wilmersdorf. Da ist eine Miete um 400 Euro angehoben worden, also von 800 auf 1200 Euro, was nach BGB-Mietrecht überhaupt nicht zulässig wäre, aber es ist quasi nur eine Wiedereinsetzung des alten Mietpreises, was von der Wirkung aber trotzdem bedeutet, dass die Leute einfach extrem viel mehr Miete zahlen müssen, auf einmal im Monat. Und diese Wiedereinsetzung des alten Mietpreises auf Vor-Mietendeckel-Niveau, das war in, glaube ich, 50.000 Fällen tatsächlich so. Und in 130.000 Fällen gab es diese ganz normalen Mieterhöhungen.
Ja, ich glaube halt, wir haben das Stichwort schon genannt, also Deregulierung. Ich glaube, bei den Landeseigenen kann man sagen, der Senat macht aus ihnen ein Stück weit, nicht vollends, aber ein Stück weit wieder ganz normale Marktakteure.
Ja.
Ne? Also ich meine, es gibt quasi die gleichen Vorgaben, was die Mieterhöhung angeht, wie auch Vonovia sich im Wohnungsbündnis verpflichtet hat. Und ich meine, man muss natürlich auch dazu wissen, sozusagen mit dieser neuen Vereinbarung, dieser neuen Kooperationsvereinbarung, gibt es auch wieder deutlich größere Möglichkeiten, die Miete nach Modernisierung zu steigern. Das ist halt auch etwas gewesen, was die Landeseigenen immer sehr ausgezeichnet hat, dass sie, wenn sie modernisiert haben, quasi das sehr sozialverträglich gestaltet haben. Auch das wurde ein Stück weit gekippt. Also man darf jetzt wieder maximal 2 Euro umlegen auf die Mieterinnen und Mieter. Das ist auch etwas, was so im Bundesgesetz steht.
Ja.
Und der Hintergrund für diese Mieterhöhung ist natürlich sozusagen auch, dass man darauf setzt, dass sie quasi sehr eigenwirtschaftlich arbeiten sollen. Ja. Also sie sollen im Endeffekt durch die Mieterhöhung ja Investitionsfähigkeit erhalten in die Modernisierung, aber auch in den Neubau. Und ich glaube, wenn man in den Neubau rein guckt, aktuell haben sie noch relativ hohe Fertigstellungszahlen. Das ist aber eigentlich tatsächlich sind die Spätfolgen, wenn man so will, von R2G. Und wir wissen aber ja aus den schriftlichen Anfragen, aus der Presseberichterstattung, dass auch beim kommunalen Neubau sozusagen die Zahlen einbrechen werden. Was eben auch daran liegt, dass man sozusagen immer noch keine Antwort darauf hat, wie geht man eigentlich mit gestiegenen Zinsen, wie geht man eigentlich mit gestiegenen Baukosten um. Und wir haben halt auch das Problem, dass sozusagen im frei finanzierten Bereich auch im kommunalen Neubau die Mieten wirklich durch die Decke gehen. Also es gab ja letztens eine Anfrage von dir, die gezeigt hat, dass die durchschnittlichen Mieten im frei finanzierten Bereich, sie dürfen ja die Hälfte ihrer Neubauten sind ja nicht Sozialwohnungen, sondern normale, frei finanzierte Neubauwohnung. Und da liegen die halt mittlerweile bei 16, 17 Euro den Quadratmeter.
Und das ist schon enorm viel.
Und das ist schon enorm viel für ein landeseigenes Wohnungsunternehmen mit einem sozialen Versorgungsauftrag. Also, genau.
Also das ist sicherlich noch günstiger als das, was der private Wohnungsmarkt gerade zur Verfügung stellen kann im Neubau. Also man sagt ja so, unter 20 Euro den Quadratmeter kann man gerade nicht kostendeckend bauen. Bedeutet aber trotzdem, dass auch 17 Euro den Quadratmeter einfach trotzdem zu teuer ist. Also das kann man ja wirklich auch an den Zahlen, Mikrozensus etc. ablesen. Das ist für mindestens die Hälfte der Berlinerinnen und Berliner tatsächlich einfach wirklich nicht mehr erschwinglich.
Ja.
Und das ist schon wirklich ein Armutszeugnis für den kommunalen Neubau. Naja, und ein anderes Thema, aber das hat ja auch viel mit den Mieterhöhungen zu tun, ist die Frage der energetischen Sanierung. Also die landeseigenen Wohnunternehmen haben auch deswegen gesagt, sie wollen oder müssen jetzt die Mieten erhöhen, weil es einfach anders nicht wirtschaftlich mehr darstellbar ist, einerseits in den Neubau zu investieren und andererseits aber auch in die energetische Sanierung zu investieren. Also man kann sich das ja auch nochmal vergegenwärtigen. Bis 2045, das ist jetzt nicht mehr so Ewigkeiten hin, also gute 20 Jahre, muss der komplette Gebäudebestand klimaneutral sein. Das ist jetzt nicht nur eine Frage der energetischen Gebäudesanierung, also was mache ich mit der Dämmung, Fensteraustausch etc. etc., sondern auch eine Frage von Heizung und Fernwärmeanschluss etc. Aber eben auch von wirklich tatsächlich energetischer Sanierung. Man kann sich das, wir haben uns das auch genauer angeschaut, also bei den landeseigenen Wohnunternehmen, man spricht immer von sogenannten Worst Performing Buildings. Das sind 75.000 Wohnungen, die also in den schlechtesten Gebäudeenergieeffizienzklassen sind.
Wo noch also so ein kompliziertes Wort.
Noch so ein kompliziertes Wort. Bedeutet aber im Grunde genommen, dass einfach die Gebäude so schlecht gedämmt sind, dass dort einfach besonders hohe Heizkosten aufgerufen werden. Und jetzt ist so eine Modernisierung aber schon enorm teuer. Man kann sagen, also unter 1.000 Euro den Quadratmeter wird es eigentlich nicht möglich sein, diese Gebäude zu ertüchtigen und zu sanieren. Und infolgedessen haben die landeseigenen Wohnunternehmen gesagt, also wir müssen jetzt ständig, so viel es geht, eigentlich die Mieten erhöhen. Und trotzdem hat Ulrich Schiller, Chef der landeseigenen HOWOG, das zweitgrößte, glaube ich, landeseigene Wohnungsunternehmen, und immer so das leistungsfähigste, die am meisten neu bauen etc., in der Presse erklärt, also sie werden sich jetzt entscheiden müssen, also der Gesellschafter, das Land Berlin, muss sich entscheiden, ob die HOWOG und die anderen landeseigenen Unternehmen künftig noch bauen oder ob sie sanieren, weil einfach beides nicht funktioniert. Und ich glaube, auch darüber haben wir ja schon mal gesprochen. Wenn man sich nochmal vor Augen führt, dass die landeseigenen Unternehmen die Aufgabe haben, bezahlbare Mieten im Bestand zu halten, energetisch zu sanieren und zwar so, dass am Ende die Miete nicht explodiert, bezahlbar zu bauen und auch noch in die Quartiere zu investieren und in Richtung Bestandsbewirtschaftung, Hausmeister etc., dann ist das einfach eine Nadelöhr und alles zusammengenommen wird wahrscheinlich so nicht funktionieren und dafür hat der Senat aber überhaupt keine Antwort.
Ich glaube, keine Antwort ist tatsächlich auch das richtige Stichwort, wenn wir uns jetzt mal diesen quasi diese Jahrhundertherausforderung Klimaschutz im Gebäudesektor angucken. Und ich habe auch ein Stück weit immer das Gefühl, in der Öffentlichkeit ist noch gar nicht so richtig angekommen, was uns da eigentlich quasi für Herausforderungen bevorstehen. Denn Schwarz-Rot hatte ja, um diese massiven Milliardeninvestitionen zu stemmen, die Idee gehabt, das war ja tatsächlich eigentlich eine Idee, die, glaube ich, von den Linken ganz ursprünglich mal kam, so ein Sondervermögen zu machen, um quasi ein Stück weit daraus Klimaschutzmaßnahmen eben auch speziell im Gebäudesektor zu bezahlen. Weil, wenn man das quasi alles nur die Mieterinnen und Mieter bezahlen lässt, dann wird der gesamte Gebäudebestand, alle Wohnungen werden deutlich teurer. Genau, und dann gab es ja letztes Jahr, das haben ja wahrscheinlich alle mitbekommen, dieses folgenschwere Urteil des Bundesverfassungsgerichtes gegen das Sondervermögen auf Bundesebene, was aber dazu geführt hat, dass auch diese Idee eines Sondervermögens auf Landesebene, was eben Schwarz-Rot auch im Koalitionsvertrag drin hatte, was eigentlich quasi die zentrale Säule sein sollte für den Klimaschutz im Gebäudesektor, um den voranzubringen, um vielleicht ein Förderprogramm in Berlin aufzulegen, um die Unternehmen auch quasi finanziell ein bisschen besser auszustatten, um diese energetischen Gebäudesanierung, um den Heizungsaustausch im Endeffekt auch voranzubringen. Dieses Sondervermögen wird nicht kommen und es herrscht seitdem mit ganz kleinen Ausnahmen eigentlich Funkstille, was das Thema angeht. Und meine Befürchtung ist, die Landeseigenen erhöhen jetzt zwar die Mieten und sagen auch, wir brauchen das Geld für die energetischen Sanierungen, die anstehen, aber ansonsten wird in den nächsten 2 Jahren, so lange geht die Koalition ja noch, wird einfach kaum was passieren und das ist im Endeffekt, muss man einfach sagen, es sind verschenkte Jahre. genau. Sind verschenkte Jahre und wir können sozusagen, das ist, glaube ich, so eine Geschichte, wo man einfach auch sagt, ja, es ist die Verwaltung des Stillstands. Ich glaube, das ist auch das, was wir vielleicht von der großen Koalition damals auf Bundesebene kennen. Also ich glaube auch sozusagen, die sind ganz gut im Verwaltung des Status quo, SPD und CDU zusammen in ihren Koalitionen, aber wirklich voranzugehen, wirklich mal, ja, auch sagen wir mal Ordnungsrecht, also wirklich Vorgaben zu machen, was die energetische Gebäudesanierung angeht, aber auch irgendwie Geld bereitzustellen, neue Finanzierungsmethoden zu finden. All das wird von dieser Koalition nicht kommen. Ich glaube, sie setzen halt auch da auf quasi das langweiligste und im Sinne der Mieterinnen und Mieter halt das schlimmste Mittel, nämlich einfach, ja, wir zahlen jetzt einfach dann die energetische Gebäudesanierung durch Mieterhöhung.
Mhm.
Und das ist, glaube ich, halt irgendwie keine Antwort. Das wird auch... Und das ist, glaube ich, auch die große Gefahr, wenn man das so weitermacht. Das wird im Endeffekt den Klimaschutz und das soziale Wohnen gegeneinander ausspielen.
Auf jeden Fall. Also ich würde noch mal zwei Sachen dazu quasi ergänzen wollen. Erstens, ich würde es vielleicht auch auf den Punkt bringen, so ein bisschen schwarz-rot fehlen einfach die Visionen, sage ich mal. Und die Probleme sind extrem herausfordernd, gar keine Frage. Also alleine nur, wenn wir diesen kleinen Ausschnitt nehmen, wie kriegen wir den landeseigenen Wohnungsbestand klimaneutral ertüchtigt und können gleichzeitig sicherstellen, dass die Mieten einigermaßen, sage ich jetzt mal nur, stabiler, bezahlbar bleiben. Ja. Das ist schon eine große Herausforderung und darauf gibt es einfach überhaupt keine Antworten. Hat vielleicht auch was damit zu tun, dass die CDU in Umfragen zwar einigermaßen noch stabil dasteht, aber die SPD, glaube ich, im einigermaßen Sinkflug, also bei 15% jetzt irgendwie stabil bleibt. Das ist auf jeden Fall schon auch keine besonders gute Ausgangslage. Mal gucken, die SPD wird ja auch noch neue Vorsitzende. Vielleicht kommt da auch nochmal ein frischer Wind oder nochmal irgendwie andere Schwerpunkte. Und die andere Sache, die man jetzt natürlich vielleicht schon nochmal einfügen kann, wir haben ja mit Maurice Höfgen gelernt, dass Geld gar nicht knapp ist und deswegen gäbe es natürlich schon Alternativen zu dem, was Schwarz-Rot macht. Die Linksfraktion hat jetzt auch nochmal ein Konzept erarbeitet, also zu sagen, was der große Vorteil am kommunalen Wohnungsbestand und deswegen kämpfen wir ja auch so dafür, dass mehr Wohnraum in öffentlicher Hand ist, ist, dass es tatsächlich natürlich andere Finanzierungsmöglichkeiten gäbe, also mit sogenannten Transaktionskrediten. Das bedeutet, dass das Land Berlin schuldenbremsenkompatibel den landeseigenen Unternehmen eine ganze Menge an Geld zur Verfügung stellen kann, mit dem Zweck, dass mit diesem Geld die energetische Sanierung bezahlt wird oder dass der kommunale Neubau damit bezahlt wird. Ja, und das könnte man natürlich tatsächlich machen. Da reden wir schon über große Summen, also da reden wir über energetische Sanierung, wenn man das wirklich schaffen soll, bis 2045 klimaneutral zu werden, der komplette Bestand, reden wir wahrscheinlich über 500 Millionen Euro oder sowas in der Richtung, was jährlich diesen Unternehmen zur Verfügung gestellt werden müsste. Aber es ist natürlich eine gute Investition, weil es einerseits gut für den Klimaschutz ist. 42% der CO2-Emissionen im Land Berlin kommen aus dem Gebäudesektor und es geht hier eben, wie gesagt, um 20% der Wohngebäude und eine langfristig gute Investition in bezahlbare Mieten, weil wir haben eben auch nichts davon, muss man mal sagen, wenn jetzt zwar die Gebäude alle energetisch saniert werden oder irgendwelche Wohnungen gebaut werden, aber die Bezahlbarkeit tatsächlich einfach darunter leidet. Und das ist gerade, was die energetische Sanierung angeht, natürlich auch ein ganz großes Problem für die Akzeptanz beim Klimaschutz. Ehrlich gesagt dann auch zu Recht. Also meine Stichwort Heizungsgesetz im letzten Jahr war, glaube ich, nur ein Ausblick, ein kleiner Ausblick darauf, wie enorm hoch der soziale Sprengstoff in der Frage Klimaschutz und Bezahlbarkeit tatsächlich einfach hat.
Mhm. Stichwort sozialer Sprengstoff. Ich glaube, ein Aufregerthema, verständlicherweise, kam tatsächlich so Herbst des letzten Jahres wirklich hoch und das waren exorbitant hohe Nachzahlungen, was die Heizkosten angeht. Ne, das ist ein Phänomen, was glaube ich auch ein bisschen kompliziert eigentlich in seiner Materie ist, weil wir haben vor 2 Jahren, die meisten Leute haben es vielleicht schon wieder vergessen, ja sehr viel darüber gesprochen, dass die Energiepreise so hoch waren, dass die Gaspreise explodiert sind. Dann gab es eine große Debatte über Möglichkeiten, das abzudämpfen und vielleicht wurden auch die allergrößten Spitzen genommen. Aber wir haben dann fast 2 Jahre später gemerkt, naja, mit diesen ganzen Gaspreisbremse, Gaspreisdeckel, mit Maßnahmen auf Bundesebene war es eben tatsächlich nicht getan, denn wir hatten wirklich massenweise und in vielen Wohnungsbeständen landeseigene, aber auch private Mieterinnen und Mieter mit exorbitanten Nachzahlungsaufforderungen von mehreren tausend Euro, was die Heizkosten angeht. Und dazu kam sozusagen auch noch, dass auch die Vorauszahlungen deutlich erhöht wurden. Und man kann quasi jetzt schon auch davon sprechen, also die Heizkosten, die Warmbetriebskosten sind im Endeffekt zur zweiten Miete geworden.
Ja.
Dann gab es eine Debatte dazu, was könnte man auf Landesebene machen? Bräuchte es nicht irgendwie einen quasi Hilfsfonds, Notfallfonds, um quasi Leute, die ja mehrere tausend Euro nachzahlen müssen, zu unterstützen? Und auch da kann man sagen, Stillstand, nämlich Schwarz-Rot hat gar nichts gemacht.
Die haben gar nichts gemacht. Ich meine, es gibt ja noch dieses Wohnungsbündnis, vielleicht erinnern sich da auch noch manche dran, wo immer noch, also Vonovia, die Genossenschaften und die landeseigenen Wohnungsunternehmen Bestandteil sind. Die bilden zwar zusammengenommen auch immer noch fast 50% des Berliner Wohnungsmarktes ab, aber so richtig viel Impulse werden da jetzt auch nicht gesetzt. Und es wurde sich zumindest darauf vereinbart, dass also kein Mieter oder keine Mieterin infolge der jetzt sehr hohen Heizkostennachzahlung gekündigt werden soll. Das gibt's aber ehrlich gesagt auch nicht schriftlich und ich glaube, es kommt dann schon auch wirklich auf den Einzelfall an. Was aber wirklich auch wichtig ist, ist eben zu sagen, also wer jetzt irgendwie, das ist ja wirklich auch viel durch die Presse gegangen, bei Immobilienkonzern Adler wohnt und wie in einer Haria-Siedlung in Lichtenrade 8.000 Euro teilweise nachzahlen soll, muss man nochmal sagen, das können Leute nicht durch einen erhöhten Verbrauch verursacht haben. Mhm. Das hat einfach wirklich strukturelle Ursachen und deswegen war das jetzt, glaube ich, aus unserer Sicht schon richtig zu sagen, da muss es dann irgendwie eine Form von solidarischer Unterstützung geben, dass also diese krassen Preisspitzen irgendwie gedeckelt werden und da Leute nicht mit alleine gelassen werden. Und es ist, glaube ich, auch trotzdem ein Thema, also auch wenn jetzt quasi die Nachzahlungsfristen abgelaufen sind, das ist ja so, man kann dann Widerspruch dagegen einlegen, kann eine sogenannte Belegeinsicht anfordern, dass man sich also die Belege nochmal anschaut und die prüfen kann mit Mieterschutzorganisationen. Und in vielen Stellen wird das dann vielleicht auch nochmal nach unten korrigiert, von 8.000 Euro auf 6.000 Euro. Es gab eine ganze Reihe an Mieterversammlungen, die stattgefunden haben. Infolgedessen hat Vonovia zum Beispiel angekündigt, dass sie alle ihre Belege selbst auch nochmal, ihre ganzen Abrechnungen selber auch nochmal prüfen. Aber so richtig was Handfestes ist da jetzt auch noch nicht bei rausgekommen. Und es gibt aber eben diese Widerspruchsfrist. Also man konnte Widerspruch einlegen. Es haben sehr, sehr viele Mieterinnen und Mieter auch gemacht. Und die haben jetzt ein Jahr lang Zeit, das zu zahlen. Aber sie müssen es auch zahlen. Also das bedeutet, vielleicht wird jetzt... Vielleicht kann man sich darauf verlassen, würde ich mal ein großes Fragezeichen noch dran machen, dass niemand jetzt sofort gekündigt wird, aber 8.000 Euro abzustottern und selbst wenn das eben mit einer Stundung funktioniert, ist trotzdem einfach doch ein riesen soziales Problem, was in den nächsten Jahren eben auch noch immer größer wird. Plus, das hast du ja schon gesagt, die hohen Heizkostennachzahlungen von heute sind die hohen Vorauszahlungen von morgen. Und das kann man ja sicherlich anekdotische Empirie mal überprüfen, wer so im Freundeskreis oder im Bekanntenkreis Heizkostennachzahlung erhalten hat oder jetzt mehr Heizkosten vorauszahlen muss. Das betrifft einfach schon wirklich extrem viele Haushalte in Berlin.
Ich glaube, wir müssen, wenn wir über ein Jahr Schwarz-Rot sprechen, auch nochmal über das Thema Bauen sprechen, denn auch da, ich komme wieder immer wieder zurück auf die Langeweile, weil es mich einfach tatsächlich langweilt. Ich glaube, die Antwort, die der Senat auf die Wohnungskrise in Berlin halt geben möchte, ist halt, wir brauchen irgendwie mehr Neubau, bla bla bla, das kennen wir alle schon, bauen, 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 ist das alte SPD-Credo, ist auch das CDU-Credo immer gewesen. Wenn wir uns aber anschauen, was ist beim Neubau eigentlich passiert, die Genehmigungszahlen brechen ein, gut, da kann man sagen, auch das sind vielleicht jetzt nicht die direkten Folgen von ein Jahr Schwarz-Rot, aber zumindest kann man sagen, also sie haben jetzt auch noch nicht das Wundermittel gefunden, um den Neubau wieder quasi anzukurbeln. Also was sie gemacht haben, wo ich sagen würde, ist jetzt vielleicht auch gar nicht das Allerschlechteste, sozusagen sie haben deutlich mehr Geld in die Wohnungsbauförderung gesteckt, also haben die Ansätze zumindest, ob das am Ende tatsächlich so kommt oder es nicht auch ein Trick ist sozusagen im Haushaltsrecht, zumindest die Ansätze für die Wohnungsbauförderung, also das, was quasi an Geld in den sozialen Wohnungsbau fließt, verdoppelt, also auf 1,5 Milliarden Euro. Das ist natürlich schon mal... ja, erstmal ein ganz guter Schritt, denn wir brauchen ja mehr sozialen Wohnungsbau. Man kann sich jetzt über die Details streiten und dass sehr viel Geld aufgewendet wird für eine Wohnung, die dann gefördert wird für 30 Jahre und dann trotzdem aus der Sozialbindung fällt. Aber das ist vielleicht so die einzige Maßnahme, wo ich sagen würde, okay, da hat man ein bisschen verstanden, man braucht jetzt mehr Geld quasi, um zumindest den geförderten Wohnungsbau voranzubringen. Aber sie setzen trotzdem ganz klar auf das Thema Deregulierung. Und das entscheidende Instrument dafür ist eben das sogenannte Schneller-Bauen-Gesetz. Haben alle darauf gewartet, dass jetzt endlich mal der Entwurf kommt. Jetzt ist der erste Entwurf im Umlauf. Mein erster Eindruck von dem Ganzen ist, ja, was auch da wird das Rad jetzt nicht neu erfunden, sondern im Endeffekt wird halt werden die viele Vorgaben gestrichen, was quasi ökologische Prüfung angeht. Es werden die Bezirke komplett entmachtet. Das wird auch nochmal sehr interessant sein, weil ja die These des Senats oder der Regierung jetzt immer ist, ja, in den Bezirken dauert zu lange, da gibt es so viele Blockierer. Wenn wir das nur an den Senat ziehen und dann entscheiden wir es quasi aus gesamtstädtischem Interesse und viel schneller. Da habe ich jetzt schon einige Stellungnahmen auch aus den Bezirken gelesen, die gesagt haben, naja, also nur weil das jetzt beim Senat liegt, können man bestimmt trotzdem bestimmte Fragen nicht schneller entscheiden. Also ob das wirklich der Weisheit letzten Schluss ist, da würde ich mal ein großes Fragezeichen dran machen. Und ich glaube, das hat ja auch die Umweltverbände jetzt schon auf den Plan gerufen, auch zum Protest aufgerufen, dass quasi die gesamten naturschutzrechtlichen Prüfungen, die ökologischen Prüfungen, dass da sehr, sehr stark eingekürzt wird, dass man das beschleunigen will. Ich meine, wir leben halt, wir haben am Anfang schon über die Klimakrise gesprochen, die macht natürlich beim Neubau sozusagen gar nicht Halt. Also der Neubau ist halt ein ganz großer Klimaemittent. Ja, das ist natürlich irgendwie auch eine Sache, wo man jetzt sagen kann, das ist eigentlich ein Schritt in eine schlechte Richtung. Und also let's face it, das wird auch trotzdem nicht sozusagen dazu führen, dass jetzt in der Situation, die wir haben, einbrechen Neubauzahlen, viele private Unternehmen halten sich zurück, was beim Neubau, was den Neubau angeht, aufgrund der Zinslage, aufgrund der Baukosten, dass die jetzt, weil sie ein bisschen weniger naturschutzrechtliche Prüfung machen müssen, jetzt einfach wieder ins Bauen einsteigen, das glaubt doch kein Mensch.
Nein, also es heißt ja immer, dass das der ganz große Kostenfaktor ist, dass einfach Bauen so lange dauert. Also um ehrlich zu sein, sicherlich wird das einige Fälle geben, wo man sagt, da gibt es vielleicht auch Vorschriften oder Ämter, die nicht so richtig gut miteinander kommunizieren und da eine andere Struktur reinzubringen, da kann sogar was dran sein. Und gegen schneller Bauen hat, glaube ich, auch gar keiner was. Es ist nur wirklich die Frage, womit kann man das erreichen? Und ich glaube, viel wichtiger wäre die Frage von, wie können wir die Bezirke, die in aller Regel ja die Baugenehmigungen erteilen, aber eben auch umwelt- und naturschutzrechtliche Belange prüfen. Wie können wir die personell so ausstatten, dass sie tatsächlich in der Lage sind, auch Bauanträge schneller zu bearbeiten?
Genau.
Das wäre jetzt, glaube ich, was, wo niemand was gegen hat. Das wäre sogar ganz sinnvoll. Das ist aber gar nicht vorgesehen, sondern wie du gesagt hast, es geht zulasten der ökologischen Qualität. Das ist ein riesengroßes Problem. Bauen mit der Brechstange. Und das wird wahrscheinlich trotzdem gar nicht dazu führen, dass einfach dann mehr und schneller gebaut wird. Und auch nochmal Stichwort Wohnungsbauförderung. Also du hast gesagt, da wird jetzt doppelt so viel Geld rein investiert mit dem erklärten Ziel. Also man muss ja sagen, das Land Berlin, als es 2014 in die Förderung von sozialen Wohnungsbau wieder eingestiegen ist, hatte seit 2014 das Ziel, wir wollen jährlich 5000 neue Sozialwohnungen quasi fördern. Das ist nicht einmal geschafft worden, ist teilweise sehr deutlich verfehlt worden, ist teilweise etwas weniger deutlich verfehlt worden, aber es hat es auf jeden Fall noch nie geschafft. Und jetzt ist im letzten Jahr trotz der wirklich enorm krass angestiegenen Ansätze, der verdoppelten, das war also sozusagen des verdoppelten Einsatzes von Steuergeldern, darin kann man sagen, also es sind zwar ein paar mehr Wohnungen geworden, die 5000 sind trotzdem noch weit verfehlt, ich glaube es waren so 3.500 oder sowas, genau zu habe gerade im Kopf, es waren ungefähr 3.500 Wohnungen und vor allem war das Versprechen, wir schaffen, dass jetzt auch die privaten Wohnungsunternehmen einsteigen in den sozialen Wohnungsbau, denn das muss man nochmal sagen, seit 2014, wenn man sich das so betrachtet, sind 90% der Mittel von den landeseigenen Wohnunternehmen abgerufen worden, roundabout 2% von Genossenschaften, auch sehr wenig, und 8% von privaten Unternehmen. Und das ist auf dieser Niveau mit dieser Verteilung einfach genau gleich geblieben. Also es ist immer noch so, dass weit über 90% der Mittel von landeseigenen Wohnunternehmen abgerufen werden, das stimmt gar nicht, es waren 89% diesmal, nicht 90%, sondern 89% der Mittel, und das bedeutet, dass dieses Konzept auf jeden Fall auch nicht aufgegangen ist, also die Privaten bauen weiterhin keine Sozialwohnungen, bezahlbaren Wohnungen in Berlin, und die landeseigenen Unternehmen, die könnte man ja ganz anders, haben wir gerade drüber gesprochen, indem man denen direkt Geld zur Verfügung stellt, ganz anders unterstützen, hätte auch noch den großen Nebeneffekt und positiven Effekt, dass wenn man den landeseigenen Unternehmen direkt Geld gibt, dann müsste das eben nicht über so eine Fördersystematik laufen. Also nach 30 Jahren fallen die Wohnungen aus der Sozialbindung und können dann super teuer weitervermietet werden. Das wäre dann tatsächlich eine Dauerbindung, die man kauft, wenn man sagt, wir finanzieren den kommunalen Neubau direkt. haben wir auch mal eine ganze Folge zugemacht, kommunales Wohnungsbauprogramm. Aber ich glaube, man kann wirklich einfach sagen, der Senat traut sich einfach nicht, oder was heißt traut sich nicht, oder hat auf jeden Fall nicht auf dem Schirm, womit man wirklich das Bauen in Berlin vereinfacht, beschleunigt und einfach mehr investiert, sondern geht einfach einen sehr, sehr, sehr marktkonformen Weg und das wird einfach nicht zum Erfolg führen.
Also man kann schon mal jetzt festhalten, also Schwarz-Rot setzt keine linken Konzepte um.
Ja, das ist ein Problem.
Das ist ein Problem, aber es ist, wundert mich tatsächlich auch.
Wundert mich auch einfach total sehr. Ich habe jetzt Christian Gäbler eigentlich für einen sehr linken, nein, naja gut, nehmen wir jetzt so hin vielleicht an dieser Stelle. Apropos linkes Konzept, vielleicht das letzte Thema, worüber wir jetzt auch noch sprechen müssen, ist natürlich Deutsche Wohnen Co. Enteignen. Da war doch was.
Da war ja was.
Da war was. Vor mittlerweile auch 2,5 Jahren ist der Volksentscheid, etwas mehr sogar als 2,5 Jahre, ihr wisst das alles, Deutsche Wohnen Co. Enteignen mit wirklich Venen fahren, diesen Volksentscheid sehr deutlich gewonnen. Infolgedessen wurde eine Expertinnenkommission eingerichtet, die hat vor einem Jahr gesagt, also Vergesellschaftung ist nicht nur rechtlich möglich, es ist auch bezahlbar, sondern es ist auch das beste Instrument, um für dauerhaft bezahlbare Mieten im Bestand zu sorgen. Ist jetzt eine vielleicht zulässige Verkürzung dessen, was die Expertenkommission gesagt hat. Und der Senat hat gesagt, also wir machen jetzt ein sogenanntes Vergesellschaftungsrahmengesetz. Was bedeutet, sie wollen keine konkrete Vergesellschaftung von Wohnungsunternehmen vornehmen, sondern sie sagen, wir stecken jetzt erstmal den Rahmen ab, was überhaupt unter eine Vergesellschaftung fallen kann. Da kann man sagen, was unter einer Vergesellschaftung fallen kann, steht schon im Grundgesetz Artikel 15. Also das ist Grund und Boden, Naturschätze, Produktionsmittel. Und oh Wunder, auch dieses Rahmengesetz wird nicht kommen. Also das hat jetzt auch nochmal schriftliche Anfragen gezeigt. Der Senat diskutiert da ganz wild drumherum und wird da wahrscheinlich am Ende einfach gar nicht zustande bringen. Deutsche Wohnen Co. Enteignen arbeitet an einem zweiten Volksentscheid. Ja, und Kai Wegner hat jetzt nochmal in wundersamer Offenheit erzählt, mit mir wird es keine Enteignungen geben. Da kann man auch mal sagen, mit uns schon, aber gut. Und vor allem bedeutet das aber wirklich nochmal eigentlich einen handfesten Skandal, dass also dieser Senat jetzt in, ich sag's gerade schon, in wundersamer Offenheit wirklich sagt, sie werden den Willen des Volkes, was nun sehr deutlich für diesen Volksentscheid gestimmt hat, tatsächlich einfach ignorieren, haben aber im gleichen Atemzug 4.500 Wohnungen von Vonovia angekauft. Also man will nicht vergesellschaften, was kostengünstiger und effizienter wäre, weil es um 240.000 Wohnungen gehen würde, die eben nicht unter Marktpreisbedingungen vergesellschaftet, angekauft würden sozusagen, sondern sie kaufen 4.500 Wohnungen für 700 Millionen Euro zu Marktpreisen an.
Genau, und das ist glaube ich auch nochmal ein wichtiges Stichwort. Also man konnte ja in der Presse dann lesen, im Tagesspiegel stand, der Ankauf der 4.500 Wohnungen ist jetzt quasi die Alternative zur Vergesellschaftung, also wo man sich wirklich irgendwie an den Kopf fassen muss. Ich kann es jetzt gar nicht im Kopf so schnell ausrechnen, aber es ist ein sehr geringer Prozentsatz der Wohnungen, um die es eigentlich gehen soll. Genau, 4.500 Wohnungen wurden angekauft in Lichtenberg. Und das Interessante ist, es ist sozusagen nicht nur keine Alternative zur Vergesellschaftung, sondern, und das ist jetzt quasi gestern, stand es in der Immobilienzeitung, Rolf Buch hat sich, der Chef von Vonovia, hat sich am Montag hingestellt und in einer Pressekonferenz verkündet, dieser Ankauf der 4.500 Wohnungen ist im Endeffekt ja ein Wertstabilisator, könnte man sagen, für Vonovia. Denn Vonovia, wir haben auch schon mal eine Folge dazu gemacht oder auch mehrere Folgen, war ja ein Stück weit in der Krise, hohe Zinsen und so weiter und so fort, hat sie ein Stück weit unter Druck gebracht. Und sie hatten ja schon vor langem angekündigt, sie wollen viele tausend Wohnungen verkaufen, haben aber größere Probleme gehabt, auch wirklich einen Käufer zu finden, der ihnen diese Buden abnimmt zu Marktpreisen. Und wer kauft ihnen die Buden jetzt ab?
Der Senat.
Der Senat, das Land Berlin. Und Rolf Buch stellt sich jetzt in der Presse hin und sagt, ja, hier seht Aktionäre, seht Anleger, wir haben jetzt endlich jemanden gefunden, der uns die Wohnung abkauft, auch tatsächlich zu den Werten, die wir in unseren Büchern stehen haben. Damit stabilisiert der Senat im Endeffekt den Kurs dieses krisenden Wohnungskonzerns. Und es ist im Endeffekt, kann man sagen, dieser Ankauf der 4.500 Wohnungen ist ein Geschenk an die Immobilienkonzerne. Und wirklich das Gegenteil einer Vergesellschaftung. Und ich glaube, das muss auch nochmal ein Stück weit mehr in der Öffentlichkeit ankommen. Ja, dass man damit eben ja, keine Vergesellschaftung macht, sondern tatsächlich ja, einen Kurs stabilisiert. Und ich meine, was bei der Vonovia natürlich auch ansteht, wir haben ja, darüber haben wir jetzt nicht gesprochen, aber machen wir nochmal eine eigene Folge zu. Wir haben bald einen neuen Mietspiegel in Berlin. Da kann man leider davon ausgehen, dass der wahrscheinlich wieder nach oben zeigen wird. So, wir sagen ja auch mittlerweile auch den Mieterhöhungsspiegel. Und Vonovia hat auch schon angekündigt, sozusagen neben dem Verkauf von Wohnungen werden sie halt deutlich auch im Bestand weiter die Mieten erhöhen. Und der Mietspiegel, der jetzt bald rauskommt, der wird sicherlich dazu neuen Anlass bieten.
Ja, also ich würde das alles unterschreiben. Natürlich ist es auch erstmal vielleicht fast erklärungsbedürftig, warum man jetzt dagegen sein soll, dass das Land Berlin 4.500 Wohnungen in öffentliche Hand überführt. Das ist wahrscheinlich halt auch so ein widersprüchliches Verhältnis. Natürlich ist das jetzt erstmal nicht falsch, nicht grundsätzlich falsch, dass 4.500 Wohnungen oder Mieterinnen und Mieter in diesen 4.500 Wohnungen nicht mehr bei Vonovia, sondern jetzt bei der landeseigenen HOVOG wohnen. Das ist natürlich erstmal sehr gut. Und auf der anderen Seite wäre eben Vergesellschaftung ein besseres Instrument. Und zweitens geht es eben schon um die Frage, zu welchen Bedingungen werden diese Wohnungen angekauft und mit welchem Ziel.
Genau.
Und man hat ja fast das Gefühl, dass dieses Wohnungsbündnis Vonovia nur gestartet wurde, damit man dort über den Ankauf von Wohnungen einen Deal irgendwie aushandeln kann. Weil das ist ehrlich gesagt das erste so richtig Konkrete, was man jetzt irgendwie vereinbart hat mit Vonovia, dass man den Wohnungen abkauft. Und ja, wie du gesagt hast, also das Geschäftsmodell von Vonovia beruht ja auf diesen viel zu hohen Buchwerten und dieses Geschäftsmodell war krass in der Krise und wurde jetzt ein Stück weit damit stabilisiert, dass der Senat gesagt hat, wir zahlen euch gerne auch den Preis dafür. Das ist schon ein Problem. Man muss sagen, vor der Wahl 2021 gab es ja einen sehr großen Ankauf von 13.000 Wohnungen ungefähr. Das waren damals wirklich eher so, kann man glaube ich sagen, Schrottimmobilien, also Wohnungen mit einem enorm hohen Instandhaltungsbedarf, Asbest, ein Thema etc. etc. Das soll jetzt wohl bei den Wohnungen nicht so unbedingt der Fall sein, trotzdem ein Problem. Eine vielleicht noch ganz interessante Geschichte dazu ist, dass nicht nur 4.500 Wohnungen angekauft wurden, sondern tatsächlich auch Bauland von Vonovia, Sandhaus am Buch, das Stichwort, also ein neues Stadtquartier, wo eine Reihe an, ich glaube knapp 3.000 Wohnungen neu entstehen sollen. Da baut die HOVOG ohnehin schon und jetzt eben auch noch, also auch Vonovia wollte da bauen und das geht jetzt alles an die HOVOG, das landeseigene Unternehmen, und zusammen mit der Berlinovo, einem anderen landeseigenen Unternehmen, wollen sie da bauen. Das Bauprojekt ist auch nicht ganz unumstritten, ist nochmal ein ganz neues Thema, aber ich meine, um jetzt nochmal auch den Schwenk zum Bauen zu finden, das ist ja eigentlich erstmal auch ganz smart, dass man, und das wäre vielleicht dabei ja auch eine gute Antwort auf die Krise, zu sagen, wir müssen eigentlich viel mehr Bauland, was einfach in den Händen von den Privaten ist, klar, auch am besten vergesellschaften in eigenen oder aber eben zumindest ankaufen, um mehr kommunale Bauflächen zu generieren. Auch um das ein oder andere kommunale Wohnungsbauprojekt, was jetzt eher so eine Nachverdichtung von Innenhöfen ist und total umstritten ist, vielleicht nicht umsetzen zu müssen, um an anderer Stelle vielleicht was bauen zu können, was völlig unumstritten ist, weil es einfach tatsächlich einfach städtebaulich, ökologisch etc. total angeraten ist zu machen.
Auf jeden Fall, Bauland rekommunalisieren ist sicherlich, wäre halt die Gunst der Stunde, wäre jetzt da, weil die Privaten ja noch nicht mehr bauen. Ich glaube, zum Abschluss kann man sagen, also vielleicht, wenn es eins Gutes gibt, was Schwarz-Rot auch hervorgebracht hat, dann ist es tatsächlich, dass ich ein Stück weit das Gefühl habe, in der Mietenbewegung geht es wieder ein bisschen bergauf. Also es gibt irgendwie diverse Mieterversammlungen bei Vonovia, bei Adler. Es gibt eine neue Vernetzung von landeseigenen Mieterinnen, also Mieterinnen von landeseigenen Wohnungsunternehmen. Es gibt eine große Vernetzung gegen Eigenbedarfskündigungen und auslaufende Sozialbindungen. Die haben letztens auch einen großen Kongress gemacht. Am 1.6. findet die große Mieten, hoffentlich große Mietenwahnsinn-Demo statt. Und man kann, auch wenn es sozusagen noch nicht die Dimension hatte, die es vielleicht 2018, 19 hatte, aber man kann schon ein Stück weit beobachten, dass diese Politik, landeseigene Mieterinnen zahlen mehr Miete, Vonovia und so weiter werden eher gekuschelt. Bei Adler, dem wahrscheinlich aktuell schlimmsten und meistgehasstesten Vermieter Berlins, hat da Vonovia abgelöst oder damals die Deutsche Wohnen, passiert eben auch ein bisschen was. Dass auch der Widerstand ein Stück weit in der Stadtgesellschaft zunimmt. Und das ist vielleicht etwas, was ich ganz interessant finde. Das war unter R2G, glaube ich, immer eine etwas andere Dynamik. Da hat, glaube ich, die Mietenbewegung eher immer den Turn gehabt, dass man sagt, okay, wir müssen jetzt auf die Straße gehen, um vielleicht Sachen auch voranzubringen und den Senat so ein bisschen zum Jagen zu treiben. Habe ich jetzt eher das Gefühl, es geht sozusagen eher tatsächlich um auch notgedrungen um eine Abwehr des, der schlechter werdenden Zustände.
Die Verhältnisse sind viel klarer.
Genau, die Verhältnisse sind viel klarer, aber es führt eben vielleicht auch dazu, dass sich wieder mehr Leute sozusagen engagieren, auch aus einer Verzweiflung oder auch aus einer Wut heraus. Aber das wäre vielleicht sozusagen, wenn man es irgendwie positiv fassen will, etwas, was Schwarz-Rot eben vielleicht auch hervorbringt, dass man zumindest wieder eine neue Dynamik entfacht in der Mietenbewegung. Das fände ich, das wäre sehr wichtig, weil das natürlich auch immer ein Schlüssel war, um dieses Experimentierfeld wie Berliner Wohnungspolitik überhaupt voranzubringen. Also es war sozusagen immer die Grundlage, war ja eine starke Mietenbewegung.
Absolut. Das werden wir auf jeden Fall weiter beobachten und begleiten. Also nochmal zwei Terminhinweise vielleicht zum Ende. 1. Juni, 14 Uhr, Potsdamer Platz. Hoffentlich große Mietendemo. Ihr solltet unbedingt alle kommen und unbedingt alle eure Freundinnen, Bekannte, Genossinnen mitbringen. Und so ein bisschen, was Persönliches noch, das Recht auf Stadtforum in Berlin vom 7. bis zum 9. Juni, also genau eine Woche später. Da machen wir auch einen Workshop.
Genau.
Und zwar zu Kommunalbau. Hier ja häufig auch ein Thema und jetzt dürfen wir das auch, freuen uns sehr darauf, ein Recht auf Stadtforum da zu machen, unter anderem mit Katrin Lomscher, die wir dazu mit eingeladen haben, und Inga Jensen vom Deutschen Gewerkschaftsbund. Das wird, glaube ich, auch richtig gut. Also ich glaube, am 8. Juni findet der Workshop statt in Berlin, kann man sich dann auch noch anmelden. Ja, und in dem Sinne, wir hoffen, euch hat die Folge wieder auch ein bisschen gefallen und vielleicht ein bisschen Spaß gemacht. Schreibt gerne auch mal in die Kommentare, zu welchem Thema wir in den nächsten Folgen, welche Themen wir in den nächsten Folgen mal aufgreifen sollen. Ende Mai kommt der neue Mietspiegel. Das werden wir sicherlich auch nochmal aufgreifen.
Auf jeden Fall.
Und ansonsten kommt bald auch nochmal eine Folge mit Gregor Gysi, dazu aber später mehr.
Bis dahin. Tschüss.
Tschüss.